herzlich willkommen zum niegelnagelneuen Podcast It's All About von Henne und Jens. Ich bin Henne, hallo. Und hier sitzt Jens.
Hallo.
Und ein Traumgast von uns, der Tua.
Was geht ab, yo?
Die Idee von dem Podcast ist entstanden, weil Henne und ich, wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder in Berlin und haben immer ganz tolle und inspirierende Gespräche. Oft sind auch Freunde dabei, Bekannte aus unserem engeren Umfeld, und wir diskutieren und reden über ganz, ganz viele Themen, die teilweise sehr wichtig sind, teilweise auch wirklich nur belanglos, aber es sind immer wunderbare Gespräche bei rausgekommen und wir dachten, hey, das ist es wert, mal aufgenommen zu werden, und dann entstand daraus die Idee, einen eigenen Podcast zu entwickeln und jedes Mal einen Gast einzuladen. Deswegen sind wir hier, und da wir ein gutes Gespräch unter guten Freunden wünschen, sind wir super froh, dass Tua sich heute die Zeit nimmt und mit uns spricht.
Klar.
Ich bin der Glücklichste.
Ich wurde auch unter vorgehaltener Waffe gezwungen, sozusagen morgens aus dem Bett raus und jetzt hier zu den Typen hin, aber na gut, dann machst du halt.
Was muss, das muss.
Ey, Spaß. Natürlich, ich freue mich natürlich, hier zu sein, sehr schön.
Also vielleicht kurz einfach zum Vorstellen für Leute, die uns nicht kennen, beziehungsweise die uns sicherlich nicht kennen. Ich bin Henne, wir nehmen hier gerade auf in den Riverside Studios in Berlin. Da habe ich mein eigenes Studio. Ich bin hauptsächlich Musikproduzent und auch Schlagzeuger.
Und ein ganz, ganz geiler Mensch übrigens.
Vielen Dank. Ja, ich bin auf jeden Fall schon immer im Musikbereich unterwegs und bin einfach großer Musikfan.
Ich bin Jens, habe seit 20 Jahren die Agentur Pulsmacher, die ich damals gemeinsam mit meinem werten Partner Jochen gegründet habe. Wir sind Full-Service-Agentur, Kommunikationsagentur, die machen ganz viel unterschiedliche Geschichten im Marketing, sozusagen die Vollstrecker des Marketings, und von Beginn an schon sehr mit Kunst, Kultur und Musik behaftet. Habe immer schon versucht, mit ganz vielen tollen Künstlern und Musikern zu arbeiten, unter anderem mit dir, Tua. Durften auch schon ein paar schöne Geschichten machen, und ja. Freue mich auch, diesen Traum des Podcasts jetzt mal erleben zu dürfen.
Ja, ich bin Tua, ich bin Musikproduzent, Sänger und Rapper. Und ich habe verschiedene Projekte. Eins davon ist meine Band The Orsons, die schon den ein oder anderen ein Begriff sein könnte. Und ich mache auch mein Solo-Zeug. Jetzt gerade eben bin ich dabei, ein Album zu veröffentlichen. Und meine Freunde hier haben mich gebeten, hierher zu kommen, und ich habe das schamlos ausgenutzt, um euch die ganze Zeit meine Promo um die Ohren zu hauen. Yeah. Kauft mein Album.
Kauf, vorbestellen.
Ja, coole Idee, Henne, aber hey, kauft mein Album.
Aber ist doch auch schon ausverkauft, vorbestellt, die ganzen Sammler-Editionen auf Amazon, ist das
ja,
richtig?
Ja, genau, tatsächlich.
Ist wirklich so?
Ja, ich habe geguckt.
Ey, geil.
Ja, voll, ich freue mich auch riesig, ist schön auf jeden Fall, dass da was zurückkommt, weil ich investiere mich immer sehr. Ich bin so einer, der den Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie schnell aus dem Kopf verliert beim Musikmachen.
Bei euch ja auch ähnlich. Du denkst doch eh nicht ans Geld.
Beim Musikmachen. Genau, das ist es halt. Aber man denkt ja dann doch, ab einem Punkt kommt man ja wieder dahin, dass man dann so, weißt du, wenn der ganze Künstler-Firlefanz aus dem Kopf ist. Ja,
und
man,
sobald dich auch jemand dran erinnert, dass es auch irgendwie um sowas geht.
Ja, genau, da kommt immer dieser Punkt irgendwann, an dem man dann dasteht und ist so, okay, fuck, jetzt muss ich ja was verkaufen. Genau, und da bin ich jetzt, und dann gehe ich im Podcast und mache Werbung. Apropos, kauft mein Album.
Ich gehe jetzt einfach mal direkt rein. Wir haben uns nämlich vorher so ein bisschen irgendwie überlegt, in welche Richtung wir sprechen, aber es ist mir auch scheißegal, weil eigentlich in dem Podcast geht es eigentlich nur um Gespräch.
Okay.
Und ich bin total neugierig. Ich habe dir vorher schon kurz gesagt, ich bin eigentlich wirklich kein Forschermensch. Ich bin keiner, der irgendwie Background checkt. Und wir kennen uns ja jetzt schon eigentlich wirklich schon lange, würde ich sagen. Du bist auch ein besonderer Gast für mich, weil wir uns so lange kennen. Wir haben uns ja zufälligerweise irgendwie, damals hattest du bei Universal unterschrieben mit den Orsons und ich damals mit meiner Band Abby. Und da hatten wir irgendwie immer so eine Parallele. Ja. Ne? Also wir hatten schon...
Ja, und Mac ist halt auch, ne? Ihr seid ja...
ganz klar nicht zu vergessen, wir sind zusammen groß geworden.
Genau, ihr seid zusammen groß geworden und uns alle vereint ja auch der Großraum Stuttgart.
Ja.
Ihr seid Konwestheimers, ich bin Reutlinger, so gut. Ja. Schade für euch, dass ihr nicht auch Reutlinger geworden seid, aber okay, passt.
Ja, gut, danke.
So, genau, nach all den Jahren kann man sich trotzdem an einen Tisch setzen.
Genau. Fehde ist vorbei.
Nee, ist alles gut, natürlich. Nee, ich denke, daher kennen wir uns. Ich glaube, du hast auch mal vor vielen, vielen Jahren noch, da hattest du die Agentur
Verbindung
zwar schon.
Verbindung kenne ich noch nicht von euch.
Nee, du hast mal irgendwann eine Veranstaltung gemacht, wo, ich glaube, das war Orsons auf einem Auch irgendwas in Kornwestheim.
Da haben wir auch gespielt mit
Emmy. Habt ihr auch gespielt, genau. Das ist aber so 10 Jahre her oder so.
Nein, es gibt so ein paar Querverbindungen. Die erste Verbindung war beim LFK Medienpreis, habt ihr als Special Guest gespielt.
Mit Classic.
Das war dieser ganz große Medienpreis mit im SI-Zentrum Stuttgart mit, glaube ich, 2000 Gästen. Da war der Special Wahnsinn. Guest. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und dann bei in Kornwestheim bei der Eröffnung von dem K, das K, da haben Abby und die Orsons gespielt.
Ah ja.
Das war so die
das ist ein neues Konzerthaus. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, als 9-Jähriger schon mal auf einer Bühne gestanden mit irgendeinem Kornwestheimer Blasorchester. Tatsächlich, wirklich. Also das, und da wurde es ja riesig umgebaut. Da haben die jetzt auch ganz schön hingekriegt.
Komplett
und dann
neu, ja.
Gab es so ein bisschen so eine Eröffnung mit...
Ich erinnere mich, dass wir in so einer... So bei dieser Veranstaltung, von der du sprichst gerade, dass wir so eine Aftershow-Party hatten.
Die war ich.
Die viel zu wild war, dafür, dass es so ein Stadtfest-Charakter hatte. So, weißt du? Es war so richtig so ein Schulgelände oder alles war so super zivilisiert.
Das war die Musikschule.
Genau, Musik. Und dann war so die Tür zu und dann so
bam.
Und dann so alles passiert.
Ja, aber du stellst zwei mittlerweile in Berlin angekommene Kapellen wie Abby und Orsons auf die Bühne und gibst ihnen danach Getränke und schließt sie in einen Musikschulraum ein. Ich meine, was soll passieren?
Genau, Classic. Der Jens hat irgendwie so, da waren so Riesenspeakers, weißt du, so, aber so PA halt, so Scheiß. Und dann haben wir irgendwie mit der Mini-Klinke und dann haben wir die neuesten Gangster-Rap-Songs gehört. Und
stimmt,
ausgerastet.
Ich habe das aber auch total vergessen, aber geil. Das war geil, das hat Spaß.
Da war man auf jeden Fall ganz schön.
Da waren wir sehr
da wild. Da war man wild auf jeden Fall.
Das ist jetzt 5 Jahre her. 5 oder 6 Jahre muss es ja sein.
Abby war es, glaube ich, auch das zweite. Aber schon das zweite Album? Weiß ich. Doch,
es war das zweite Album.
Ja, okay, dann gab es schon ein bisschen. Aber es war auf jeden Fall noch kein Grund, Schluss zu machen, mit wild zu sein.
Nein. Habt ihr einen Grund, Schluss zu machen?
Mit wild zu sein? Ja. Nö, überhaupt nicht.
Nicht, oder?
Deswegen wohnen wir doch hier.
Ich hab irgendwann mal auf jeden Fall einen Wildheitsstopp eingelegt bei mir im Leben, mal eine Zeit lang, weil es bei mir irgendwie zu wild wurde. Und dann habe ich so einen Persönlichkeitsflip bekommen. Weißt, wenn jemand so krass auf seiner, also wie soll man sagen, wenn das so ein elementares Teil ist von einem als Person, dass man irgendwie 4-mal die Woche ausrastet. Und feiert und sonst was.
Das dann ist so extrem.
Ja, ich habe schon, also ja, jetzt gar nicht so, dass ich dann immer im Club war oder so, aber halt einfach immer gesoffen und immer irgendwie Ding.
Ich hab ja gesagt, ich habe Background-Check gemacht. Du hast irgendwann im Interview gesagt, das musste ich mir aufschreiben, weil ich das echt einen guten Satz finde, dass du auch nicht der Prophet des guten Lebens bist.
Nein.
Das war so ein geiler Satz.
Auf gar keinen Fall, nee. Ich weiß gar nichts, so, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der sucht und und ich hatte so eine Phase im Leben, das war gerade, als ich auch frisch nach Berlin kam, Anfang 20 bis Mitte 20 so, da habe ich noch die ganze Zeit gefeiert halt und mir alles reingepfiffen und total auf übertreiben.
Aber Anfang Berlin erwischt es halt jeden irgendwie, weil egal wo du herkommst, hast du hier so viele Optionen.
Oh, ich habe das auch schon mitgebracht von unten.
Okay.
Das ist einfach eine Fortführung. Nee, und dann bin ich halt Vater geworden auch und irgendwie war das wie so... Irgendwie haben die Klamotten nicht mehr zusammengepasst, diese komischen Feierklamotten und die Papa-Klamotten und so. Und das war irgendwie komisch dann so, weißt du, mit den verstunkenen Klamotten im Kinderzimmer zu sitzen. So irgendwie, das war irgendwie der falsche
Spot. Das geht wirklich
ging nicht.
Nee.
Und dann habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie nicht mehr der nächste Schritt auf der Suche. Mehr ist nicht mehr, so wie sich. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal so ein Straight-Edge-Ding. Und dann habe ich das jetzt echt viele Jahre durchgezogen.
Immer noch?
Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich so laissez-faire damit. Also ich bin jetzt auf keinen Fall jemand, der viel säuft oder irgendwie die Ding, also so Drogen nehmen schon gar nicht. Aber ich will es nicht mehr ganz so kategorisch ausschließen, weil ich habe für meinen Teil gemerkt, hey, diese Formulierung jetzt gar nicht mehr, die ist auch nur eine weitere, auch ein weiterer Extremismus. Und ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen mein Ding, mich da locker zu machen. So, wie ist es bei euch?
Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht mit Anfang 20 nach Berlin bin. Ich glaube, die Stadt hätte mich gefressen.
Also ja, aber das sagt man auch immer so schön.
Ich bin echt froh, dass ich es erst seit ein paar Jahren so alles mitnehme in Berlin. Es ist schön so. Ich bin einigermaßen im Alter, wo ich das auch alles so packen kann. Ich glaube, mit Anfang 20 hätte mich die Stadt wirklich aufgefressen, weil die so viele Optionen bietet, weil die so geil auch ist und weil die so reinzieht. Und ich kann verstehen, wer hier hängen bleibt. Also,
ja, aber ich meine, wir haben ja alle unsere Träume immer noch mit der Musik oder ich sage immer, wir sind schon alles auch Streber. Ich bin auf jeden Fall ein Streber und ich bin jemand, der auch mit meiner Kapelle Geist irgendwie, die im Elektronischen unterwegs sind, natürlich viel immer noch in der Clubszene bin Da kann man natürlich wahnsinnig viel trinken und auch wahnsinnig abstürzen. Aber das macht ab und an auch riesenmäßig Spaß. Aber es ist natürlich immer, du musst morgens wieder am Start sein, weil du willst irgendwas geschissen kriegen. Man will ja auch irgendwie auf sich selber so ein bisschen stolz sein und irgendwas Gutes tun irgendwie für sich und für andere. Und das kriegst du halt nicht hin, wenn du dann einfach die ganzen Nächte irgendwo versagst. Und dann fühlt man, vielleicht war das bei dir auch so ein Punkt, wo du irgendwann, wenn einfach Welten aufeinander prallen und du musst einfach Entscheidungen treffen, was ist dir wichtiger. Ja. Aber genauso muss man nichts ausschließen.
Ja, bei mir war es halt, also viele Leute, gerade auch Schwaben, kommen ja mit der Formulierung nach Berlin, dass sie sagen, okay, jetzt ist die große weite Welt da und so. Und ich muss sagen, das war bei mir gar nicht so, sondern ich bin hier reingestolpert, weil einfach meine jetzige Frau schwanger war und dann und in Berlin gelebt hat. Ich gesagt habe, okay, komm, das ziehen wir jetzt durch. Und dann bin ich deswegen her. Also ich bin...
Ach so, sie hat schon hier gewohnt.
Sie hat schon hier gewohnt, genau. Und ich war seit 2005 immer hier, weil Royal Bunker ja hier war und so. Insofern, es war mir irgendwie geläufig, aber ich wollte eigentlich gar nicht hierher kommen. Und ich auch nicht. Genau, deswegen bin ich aber auch nicht mit wehenden Fahnen in das Feiern rein, sondern war halt so, ja, okay, irgendwie habe ich mich schon zu Tode gesoffen und gekifft und gefetzt in Reutlingen. So.
Abgehakt.
Ja, ist okay. genau, und das hat halt kurz so eine Transferzeit gebraucht. Ne? Aber genau, deswegen, ich habe da so ein bisschen ein anderes Verhältnis zu Berlin.
Geist.
Ja.
Ich bin vor kurzem mal in euren Gig reingerauscht im Watergate. Also es war irgendwie, ich glaube, es war 2 Uhr morgens oder so. Ich wollte eigentlich nach Hause schlafen.
Das war so geil, dass du da auch noch reingeschnellt bist. Ich habe es gar nicht geglaubt.
Ich war völlig müde und ich war auch stocknüchtern, wie alle in dem Laden. Und bin da reingelaufen und wusste gar nicht genau, wo ich hingehe. Und bin der Musik entlang, dann diesen langen Schlauch entlang und dann standet ihr da vorne dran. Und es war unfassbar. Ich bin in diesen Raum rein und die Energie hat mich zu euch gezogen. Also ich hab wirklich sowas ganz, ganz selten erlebt. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig firm mit elektronischer Musik.
Es war aber auch echt ein besonderer Abend. Es war so kurz vor Sprengung dieses Ladens. Wirklich, es war richtig. Aber du musst auch mal wieder kommen.
Ja, Mann, ich muss das mal machen.
Es war bumsvoll. Es war so
jetzt guckt er ganz böse.
Jetzt ist aber erzähl mal. So. Und was ich so unglaublich fand, also ich habe schon ganz viele DJ-Gigs gesehen, ganz viele Konzerte gesehen und normalerweise bei den DJ-Gigs, bei den großen DJ-Gigs stehen alle, gucken den DJ an und tanzen so ein bisschen. Bei den kleinen DJ-Gigs interessiert der DJ überhaupt gar nicht. Dann tanzen sie für sich und machen ihren Film. Bei euch war das so eine Partizipation vom Publikum. Die haben auf der einen Seite euch angehimmelt, und aber mit euch gefeiert. Nicht für euch, sondern mit euch. Das war so eine Party-Gemenge mit Geister oben auf der Bühne, mit dem Publikum, die komplett ausgerastet sind. Aber die 4 Jungs da vorne auf der Bühne, es war unfassbar zuzuschauen. Ich war erstmal, ich glaube, die erste dreiviertel Stunde habe ich gar nicht Hallo gesagt, sondern stand nebendran, habe nur beobachtet und war so nüchtern, wie ich war, war ich plötzlich in diesem Film drin und war völlig, ich war einfach so komplett ausgelassen wie die ganze Party. Es war eine Atmosphäre, die ich, glaube ich, so echt ganz, ganz selten in meinem Leben gespürt habe. Und ich dachte, wow, was für unfassbare Künstler also da oben.
Es ging uns tatsächlich selbst so, weil du hast ja natürlich deine normalen Shows, das kennst du ja auch,
voll,
wo du dann, wo alles gut läuft und alles in Ordnung ist. Aber es gibt so einen kleinen Moment, wo du die auch im richtigen Moment mitnimmst. Irgendwie. Mhm. Und ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Das ist irgendwie ein bisschen universumsvorbestimmt oder sowas. Aber wir haben die genau im richtigen Moment abgeholt und dann sind wir die ganze Welle bis zum Strand zusammengeritten mit den Leuten. So, das war, ich kenne es von euren Konzerten immer wieder so.
Ich kenne es von unseren Konzerten nicht, aber...
Ich habe euch so Läden auseinandernehmen sehen, aber das war so, wenn halt die Energie nicht mehr ab... Also, beziehungsweise du musst ja immer wieder eine neue Welle ein bisschen mitnehmen. Du kannst ja nicht die ganze Zeit oben fahren, aber du hast irgendwie ein Publikum, was bereit ist, jede Welle wieder mitzunehmen. Das ist halt schon... Und du wirst halt selbst auch viel besser in dem, wie du spielst und was du performst irgendwie, weil du halt, du kriegst von denen Energie und gibst zurück, das ist so ein Geben und Nehmen und das ist schon...
Der Rapport
ist auf jeden Fall eins der Gefühle, warum man das überhaupt macht.
Also, ja, geil. Mega. Ich war wirklich, wirklich sehr, sehr begeistert.
Geil.
Das ist natürlich elektronische Musik auch dann noch in so einem Club-Kontext einfach richtig geil, ne? wenn man so dieses Dynamikspiel wirklich mitmachen kann, so. Ich finde das, also ich liebe auch, also irgendwie elektronische Musik im Club, da gehört es halt einfach hin. Das ist, da merkt man so, okay, irgendwie da scheißt dann, finde ich, Hip-Hop dagegen ab, weißt du? Und wenn du so eine Location hast, die dafür gemacht ist, die irgendwie rau und industriell ist und die Atmosphäre stimmt und man ist in dem Film und dann kommt die richtige Musik, das ist schon einfach ein geiles Erlebnis. Muss man wirklich sagen.
Ja, weil es halt auch so Mandrisch ist irgendwie. Ja, voll. Ne? Also du kannst halt als Band oder so spielst du auch in der Regel nicht diese Längen. Also es gibt der DJ Sets von 8 Stunden oder so.
Voll, und das ist geil. So, das meine ich mit Dynamikkurve, wie du sagst, Wellen so aufbauen. Das kannst du bei einem Popmusik- oder Hip-Hop-Konzert eigentlich gar nicht so machen. Nee. Vor allem heutzutage ist ja so durch diese EDM aufdiktierte 30 Sekunden, wann kommt der nächste Drop? Eigentlich ist es nur so Rise, Drop. 10 Sekunden springen, dann sind alle wieder so, okay, was geht auf meinem Handy?
Die konstruierte Welle, Kunstwelle.
Genau. Aber okay, so ist halt der Groove heutzutage, ist ja okay. Aber das, genau, ich liebe das auch, wenn diese Oldschool-artigeren oder, ist ja nicht mal Oldschool, also die Sachen, die halt dafür noch, wo das halt noch funktioniert, so ein entsprechender Club mit entsprechendem Muck, das ist
wobei, schon vielleicht in einem richtigen Surrounding, irgendwie, ich kann mich noch damals auch in Stuttgart an Sprag erinnern oder so. Das war, es gab halt noch so Hip-Hop-Locations, wo Hip-Hop reingehört und wo auch Hip-Hop gefeiert wurde in einer ganz anderen Form, wie das heute, glaube ich, getan wird. Also es ist wie, wenn man irgendwie Elektronik mit jetzt EDM, das sind auch zwei verschiedene Partys. Mhm. Also da, wo ich spiele oder wo EDM-Partys sind und so, ist ja auch... Wir waren vorher auch kurz bei Trap und den Sachen. Es gibt ja Sachen, die sind ganz anders auf ganz andere Partys angelegt.
Ja, voll.
Aber so wie wir herkommen irgendwie, zum Beispiel auch deinen Vorstadt, der hat mich auch wieder, der hat mir das Gefühl von früher nochmal gegeben, auf eine wunderschöne Art und Weise, irgendwie total romantisch, wo für mich Hip-Hop im Ursprung wieder erscheint und es wieder einfach um Rappen geht und es läuft einfach ein geiler Beat, den ich mir auch ohne Text schon, glaube ich, 3 Stunden einfach im Loop anhören könnte. Es einfach riesig Spaß macht und dann noch so ein geiler Text drüber.
Dankeschön, vielen Dank.
Kann man ganz,
hocherrötet bin ich.
Mach mal so einen Club auf, wo sowas wieder läuft.
Nee, ich finde es ja, also ich kann das echt nur als Zitat irgendwie noch so, keine Ahnung. Ich bin zu Muffi-Schlumpf, um jetzt auf eine 90er-Hip-Hop-Party zu gehen, muss ich sagen. Also macht ihr sowas, geht ihr auf so eine... Da bin ich auch mal so...
Aber du weißt das Gefühl von früher, was man noch irgendwie...
Die Zeit ist rum. Punkt. Die Zeit ist rum.
Nee, und die ist nie rum, die kommt wieder.
Nee, die ist so, wie sie war, ist sie rum. Alles andere ist Retrospektive. Und das ist auch okay so. Wir können auch mal auf Retro feiern. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir können auch mit Zitaten arbeiten. Das finde ich auch alles in sich geschlossen und gut. Und um nochmal auf Vorstadt zurückzukommen... Da bildest du ja die komplette Reise von deinem Schaffen. Du bist ja ursprünglich, soweit ich weiß, Rapper gewesen. Mhm. Royal Bunker hast du gerade gesagt gewesen, du bist immer noch Rapper. Und hast dich eher auf diesen klassischen Hip-Hop konzentriert, mit Grausch und deine ersten Auswüchse auch in die anderen Richtungen gemacht. Und dann kam das Elektronische wahrscheinlich auch durch die Feierei, durch die Club-Geschichten mit dazu. Und mittlerweile ist es ja ein Konstrukt aus allen möglichen Musikstilen. Und letztendlich, also finde ich, bist du gerade dabei, den perfekten Pop-Sound zu generieren, so wie Pop klingen sollte, so wie Hits klingen sollte. Wem mache ich was vor als letzte Single ist einfach, das ist für mich momentan der perfekte Pop-Song.
Wow, Punkt. Vielen Dank.
Und das ist gar nicht, das ist einfach wunderschön gemeint. Das ist so, ich liebe Pop, ich bin Pop groß geworden, ich finde Prince etc. fantastisch, das ist wunderbare Popmusik. Und schade, dass Popmusik heute nicht so klingt wie Wem mache ich was vor?
Ich arbeite dran.
Ja, du arbeitest dran. Du missionierst quasi die Radios.
Arbeite härter.
Ich arbeite noch härter. Genau, es muss schnell mehr passieren. Ja, vielen Dank, Alter. Dankeschön für die Darstellung.
Sag mal, wie lange hast du denn an dem Album gesessen eigentlich? Darf man das fragen überhaupt?
Ja, klar. Ich kann es gar nicht so ganz genau eingrenzen, aber so 3 Jahre oder so. Also völlig unverhältnismäßig für heutige Zeit.
Aber halt auch nicht konstant dran, oder doch? Oder?
Ja, doch, relativ konstant. Das ist ja das Absurde daran. Also ich habe 2015 kam das letzte Orsons Album raus und dann haben wir noch ganz viel gespielt und so. Mhm. Und dann habe ich aber ziemlich kurz danach mich schon angefangen hinzusetzen, die ersten Songs gemacht. Und dann lief das so und dann wurde mein Vater schwer krank und starb dann. Das ist auch auf dem Album verarbeitet so. Und dann, dann kamen da so irgendwie verschiedene Dinge bei mir zusammen im Leben. So eine Art Enttäuschung im ursprünglichen Sinn des Wortes, also so wie eine Desillusionierung, irgendwie bin ich auch auf die 30 zugegangen, weißt du? Oh. Ja, da kommt doch diese Phase, ihr kennt es auch alle, dass man so...
Ja, mit 30
hat mit 30 kommt die Resümee, irgendwie kommt man so...
Übrigens habe ich den 30er mit dem Wörlejahr gefeiert und da haben wir drei uns das letzte Mal gesehen, fällt mir gerade noch ein.
Stimmt.
Bei auf Wörles deine Abschiedsparty.
Genau, bei Wörles Abschiedsparty.
Aber sorry, ich wollte dich gar nicht...
Nein, alles gut.
Du bist 30 geworden und jetzt, das war's.
Das war's, genau. Nee, ich finde dieser Resümee-Charakter, das sind ja so Momente, wo man denkt, okay, ich wollte mit 30 da und da stehen und wo stehe ich? Und so, egal wen ich gefragt habe, es geht einfach jedem so. Und ich meine, ich habe auch Leute gefragt, die wahnsinnig erfolgreiche Künstler sind. Nicht so, hey, du hast doch mit 30 deine erste Million gemacht. So, und so, ja, aber trotzdem irgendwie. Mhm. Ne, das ist diese Desillusionierung, diese Enttäuschung.
Das fühlt sich irgendwie erstmal irgendwie scheiße an.
Ja, genau. Und das fand ich so einen interessanten Moment auch. Und ich bin da natürlich voll rein als der Emo, der ich bin. Und war so, okay, krass, was ist jetzt das eigentlich alles und so, und habe so die Karten auf den Tisch gelegt, meiner Persönlichkeit, okay, alles klar, hier so Familie, das ist meine Vergangenheit, irgendwie da im Abgleich, weißt du, mit heute und so, und das ist eigentlich das ganze Ding, um was es geht, und das habe ich voll durchgekaut, Alter, mit nochmal, ich bring doch lieber was anderes raus, ich mach gar nichts, so kannst du Bandbreite anfühlen. So.
Warst du auch mal davor, die Platte sausen zu lassen, zu sagen, ich mach's nicht?
Ja, also... Ja, ich hatte schon Momente, wo ich gedacht habe, hey, komm schon, da kriegt doch kein Hahn danach und so.
Aus der Motivation raus, weil du dachtest, es interessiert keinen, oder weil du dachtest, es ist nicht gut genug, oder?
Ja,
was
nein.
Was ist denn so die Motivation?
Na, okay, also wenn ich genau nachdenke, dann hatte ich es nie wirklich vor, es nicht zu machen. Aber ich hatte so Impulse, wo ich so, ich schmeiße jetzt meinen Rechner aus dem Fenster.
Mhm. Wir hatten es, glaube ich, auch ein paar Tage, bevor du abgeben musstest, hatten wir uns auch getroffen.
Du warst bei mir, ja.
Genau. Und da warst du völlig noch, ich bin noch nicht fertig, ich muss das Album abgeben, ich bin aber noch nicht fertig. Mich würde interessieren, was ist es für ein Gefühl, wenn du es dann loslässt? Weil in dem Moment, wo du es abschickst und sagst, hier ist es, da geht es in die Pressung oder in die finale Geschichte, dann hast du ja keine Möglichkeiten mehr, was zu machen. Ist es so ein Moment, vor dem man Angst hat? Ist es auch eine Katharsis, wo man sich drauf freut, dass man endlich loslassen kann? Oder was war das für dich für ein Gefühl?
Also ehrlich gesagt ist es, habe ich mich so in so einen inneren Druck rein manövriert über das Arbeiten an dem Ding, dass es gar nichts gemacht hat.
Okay.
Also es war so, ich habe es abgegeben in so einer 3 Tage, ich will noch einen letzten Song schreiben und der Mastering Engineer wartet, dass ich noch Spuren schicke und so, und dann habe ich gesagt, hey, aus 13 machen wir 12 und ich schaff's nicht mehr und fickt euch hier, ciao. Mhm. Und dann hatte ich einen Tag so ein Hoch, war voll so, oh geil, es ist weg, und dann war wieder alles irgendwie gleich on to the next one, irgendwas. Okay. Jetzt müssen wir Videos drehen, jetzt müssen wir dies und das so, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Henne, dass man so als, und du sicher auch, als Freiberufler dann in der, also man hat die finanzielle Notwendigkeit, man hat Leute, die von einem abhängen, man hat all dieses Sammelsurium, in das man sich reingearbeitet hat, und man steht da, man ist irgendwie so, hey, ist es, was ich wollte, aber es fühlt sich anders an, als ich es wollte, ich habe es mir anders vorgestellt, aber jetzt habe ich die Bringschuld mir selbst und meiner Umgebung gegenüber hier abzuliefern, so, und man ist dann in einem permanenten Alarmzustand. Kennt ihr das?
Ja, yeah,
voll. Man gibt was ab und man denkt jetzt, alle von außen sind so, ja, jetzt ist doch fertig, oder? Man ist so, es ist nie fertig.
Nee, also. Nee.
No Sleep Gang, so. Nee, kennt ihr das?
Es ist die Hölle. Ich erzähle das auch immer wieder, dass, also, ich verstehe, warum manche oder ganz viele im selbstständigen Bereich oder speziell auch im Kunstbereich, warum die alle irgendwann einen Schlag weg haben. Weil du teilweise, sage ich immer, ich habe am Tag 10-mal das absolute Hoch und denke, ich bin der König der Welt. Mhm. Und 20 Mal habe ich das Monster down und denke, ich bin der härteste Loser.
Ja.
Und ich sollte einfach alles bleiben lassen und ich bin es nicht würdig, hier auf diesem Planeten zu stehen. Wirklich. Und wenn du diese Berg- und Talfahrt emotional jeden Tag, da hatte ich schon auch manchmal zu kämpfen, als ich fast 30 wurde. Ja. Nee, wirklich, also das ist knallhart. Also es wird schon ein bisschen besser, wenn man so, man versucht sich selbst so ein bisschen Antidepressiva zu geben, psychologisch gesehen irgendwie, und sagt, okay, es ist jetzt nicht so schlimm.
Ja.
Und sagt aber auch, okay, es ist vielleicht auch nicht so geil jetzt erstmal. Also man versucht sich selber so ein bisschen.
Du hast ja voll die Mitarbeiter. Wie ist es denn da bei dir?
Also ich bin erstmal froh, dass es Deadlines gibt. Also ich bin auch so jemand, wenn ich ein Konzept schreibe oder an einem Marketingkonzept dran sitze oder eine Idee dran sitze, die ist nie fertig und die ist nie gut genug. Die ist, ab dem Moment der Abgabe ist es schon wieder schlecht. Und ich bin da früher echt dran verzweifelt. Ich wollte nochmal, noch mehr, noch besser, und ich forciere mein Team auch immer dazu, noch besser zu werden und noch mehr zu wollen und nicht sich zufrieden zu geben mit Dingen. Aber irgendwann kommt der Punkt, da musst du dich zufrieden geben. Da musst du sagen, es ist okay. Und es hat mich früher echt fertig gemacht, wenn was abgeschickt war und ich dann 2 Stunden später eine neue Idee gehabt habe und dachte, verdammt nochmal, die ist viel geiler, die kommt viel mehr auf den Punkt. Mittlerweile kann ich abschließen, mir geht's da wie dir, es ist dann weg und es ist dann gewisse Emotionslosigkeit auch da. Es ist abgeschlossen. Ich will auch dann eigentlich nichts mehr mit dem Konzept so zu tun haben. Ich bin dann auch froh, dass ein Team dahinter steht, das es mit ausarbeitet und dann mit umsetzt, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, Baby ist abgegeben, jetzt kann es groß werden. Ja. Ich bin nicht derjenige, der es groß zieht, sondern ich bin derjenige, der es vielleicht mit gebärt oder wie auch immer. Und aber da habe ich echt immer noch dran zu kämpfen, zu sagen, es geht immer noch besser. Und dieses Zufriedenheit stellt sich nicht immer ein. Und das ist was einen auch ein bisschen fertig macht, muss ich gestehen. So nie happy mit dem zu sein, was du wirklich tust. So richtig happy, so den letzten Kick dran.
Und ja, man kann nie was vollenden.
Und ich glaube, bei mir sind es ja wöchentliche, monatliche Geschichten, die ich mache. Bei dir ist es ein Album, das ist das zweite nach 10 Jahren. Also das ist wirklich eine extreme Zeit. Und entsprechend ist da noch mehr Druck, fühle ich zumindest. Und aber was wir gehört haben bisher an Snippets und an 3 Songs, ist wirklich fantastisch geworden.
Ja, das ist echt.
Ich vielen Dank, Alter. Ich wollte noch kurz was wegen diesem, was du gerade meintest, mit diesem abschließen können, weil ich finde, es ist ein gutes Thema. Also für mich ist es ein wichtiges Thema. Du hast jetzt gesagt, hey, ich versuche meinen Mitarbeitern einen Push zu geben, dass sie sich nicht zufrieden geben. Aber wo ist der Punkt, wo man zufrieden sein muss, kann, sollte und so weiter? Und ich finde, es ist so eine zentrale Frage in unserem Berufsumfeld, auf jeden Fall, wenn nicht sogar irgendwie auch ein bisschen gesellschaftlich, wo ich sagen würde, so daran krankt ganz viel. Ich glaube, an dem Punkt werden ganz viele Leute krank in der Birne. Weil darüber gibt es keinen richtigen Konsens. Oder sagen wir mal, darüber gibt es eher einen falschen Konsens, meiner Meinung nach, dass unsere Gesellschaft uns eher dazu bringt, die Dinge übermäßig zu performen. Aus irgendeiner komisch gearteten Notwendigkeit heraus, die eigentlich gar nicht unbedingt der menschlichen Natur entspricht. Okay, ohne jetzt hier wie Rudolf Steiner klingen zu wollen und irgendwie der Anthroposoph zu sein oder so, aber das ist wirklich was mich viel beschäftigt hat, weil ich versuche immer, während ich arbeite, auch irgendwie reflektiert genug zu sein, um noch ein Mensch zu sein, weißt du, um nicht wie früher irgendwie völlig auszurasten. So. Und ich habe mir darüber viel, viel Zeug reingezogen und so, und ich mochte ich kann es jetzt nicht mehr O-tonmäßig wiedergeben, aber so, dass man sagt, schau, das Streben nach Perfektion an und für sich ist super, weil das natürlich dazu führt, dass wir uns als Spezies weiterentwickeln, wir uns als Individuen weiterentwickeln und so. Das Problem ist der Moment halt, wo es zur Notwendigkeit wird, dass man sich selbst immer dass man immer was ganz Besonderes ist, so. Da wird es zum Ismus sozusagen und da fängt es an, krank zu werden, so. Wo ist denn da für euch der Punkt erreicht? Wo ihr sagt, so jetzt mache ich es gerade aus nicht mehr der Sache dienlichen Gründen, sondern meinem Ego dienlichen Gründen.
Das ist genau der richtige Punkt. Man macht es eigentlich aus dem Ego raus. Man macht es nicht für die Sache. Man macht ganz viele Dinge für sich selber, weil man sich selber challenged, weil man selber mehr will. Und es ist gar nicht dieses mehr Konsum. Ich glaube, über das sind wir auch ein Stück weit drüber hinweg, dieses immer noch mehr zu wollen, drüber. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da ist die Gesellschaft auch Gott sei Dank gerade, hat den Peak irgendwie überwunden, so fühle ich es zumindest.
Echt, ja?
Ja, ich habe das Gefühl schon, ich glaube, da kommt gerade echt eine Gegenbewegung. Da kommt eine nachhaltige Gegenbewegung an und die ist auch extrem wichtig, sonst überlebt man das ganze Thema hier nicht, das ist auch klar. Es ist echt ein Ego-Ding, man muss sein Ego schärfen, man muss sein Ego ständig überwachen und ich tue mir da wirklich schwer, ich tue mir da wirklich, wirklich schwer, leider. Oft auch, und daran leidet auch mein Umfeld, daran leidet Freundschaften, Familie, Kollegen, Geschäftspartner, merke ich auch aus dieser inneren Unzufriedenheit, die da oft herrscht, wobei man ja was Geiles schafft, man schafft ja schon mal was, man macht das schon viel, viel mehr, wie man eigentlich jemals erwartet hat von sich selber irgendwie, wenn ich meinen Lebenslauf anschaue. Ich habe das nie erwartet, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe, nie im Leben.
Aber das ist ja das Ding, dass dieser Perfektionismus wie so ein gesellschaftlich endorsete Krankheit ist, weißt du, man ist so, du bist ein Perfektionist, herzlichen Glückwunsch, cool, lass arbeiten, ich bin auch so, lass uns doch unser Leben irgendwie kaputt arbeiten, so, ne, also es ist halt ein Schaffer, wir Schwaben kennen das ja umso mehr, ne, dass man so, dass man es eigentlich abfeiert, wenn jemand sich viereckig, also, weißt du, ne, und genau, das ist, für mich ist das ein ganz großes Thema gewesen, auch bei meinem Album jetzt so, das Abarbeiten am Selbstbild und genau an diesem so, wo fängt es an, nicht mehr, wo mache ich das nicht mehr, um einen geilen Song zu machen, der irgendwie noch geiler werden soll und noch mehr die Leute berühren und wo ich mich noch mehr irgendwie, weißt du, richtig investieren will, um das bestmögliche Lied zu machen, sondern wo hole ich mir eigentlich gerade einen drauf runter, wie was ich noch alles machen kann und will noch geiler sein und so.
Aufgabe ist erledigt und jetzt richtig durchdrehen.
Genau, und jetzt nochmal den C-Teil vom C-Teil, den du gerade
meinst. Ja, aber sorry, aber das, also das finde ich, das ist halt so ein bisschen das, also ihr habt mich echt beide aufs Glatteis geführt, weil ich habe das so noch nie gesehen und ich finde das gerade mega spannend irgendwie, weil ich sehe das gar nicht so als Ego.
Aber okay,
ich sehe es eher so, dass man nicht satt ist von der Sache, weißt du? Also man hat so einen hohen Anspruch und ich glaube auch, dass ich das in, also ich gehe auch ins Ultra-Extrem, wenn ich die Zeit und die Option dazu habe.
Ja.
Aber ich glaube, dass ich da in der Regel niemand anderen irgendwie mit weh tue. Also schon mal Ego nicht in dem Sinne.
Ja.
Aber wahrscheinlich will ich mir selber was beweisen, keine Frage. Aber in Teilen ist es natürlich, wenn du jetzt immer sagst, eigentlich ist die Aufgabe erledigt und machst die nächste und du gehst nicht mal darüber hin, wo es ein bisschen blutiger wird, dann passiert halt so ein C-Teil nicht. Weißt du, ich meine, also manchmal muss man auch gefühlt 3 Kilometer in die falsche Richtung rennen und dann ist man vielleicht doch happy, dass es, wie es davor war, ist alles gut jetzt. Aber ja. So die Genialität auch gerade in Kunst und Musik, finde ich, kommt teilweise dann doch ein bisschen durch einen Schmerz irgendwie und einen zu extremen Weg.
Dieser Schmerz ist, glaube ich, auch manchmal wichtig. Ist es vielleicht auch eine Frage des Abschließens? Also ich frage mich manchmal, kann ich wirklich abschließen mit Dingen? Oder ist es überhaupt notwendig, abzuschließen? Es bleibt immer was dabei oder muss ich wirklich einen Cut machen und sagen, das war's jetzt und jetzt geht's weiter in all den Dingen, ob es um Freundschaften geht, ob es um irgendwelche Sachen geht. Ist dieser Abschluss richtig und tue ich mir da leicht oder tue ich mir da schwer, abzuschließen mit Dingen? Mhm. Auch ein zentrales Thema von deinem Album oder von den Sachen, die ich bisher gehört habe, diesen Abschluss vielleicht zu schaffen oder drüber hinaus zu gehen und was Neues zu entwickeln aus diesem einen Ende, was dann ein neuer Anfang ist.
Voll. Ja, ich glaube, es geht um die Sachlichkeit der Dinge. Also da ist die Grenze irgendwie so, wo schafft man es nicht zu vergessen, warum man, also was man da gerade macht. Weißt, wo schafft man es nicht, betriebsblind zu werden? Und das finde ich bei Kunst, Musik, generell bei kreativen Sachen halt von zentraler Schwierigkeit, weil es eben total fließende Übergänge sind. Ja. So, es gibt nicht diesen einen Punkt, wo du sitzt so eindeutig drüber ist oder weiß ich meine, sondern es ist so, es meandert so, schönes Wort. Und am Ende finde ich, ist es die Sachlichkeit, also was genau mache ich hier oder wir als Agentur und was ist der Sinn und Zweck des Ganzen so und wo investiere ich jetzt eher was darin rein, mir gerade mein Monument zu schaffen und weißt du, wo ist sozusagen die Motivation, mich hier so bis ins geht nicht mehr zu verewigen, die längst über die Sache hinausgeht. So. Und das Problem habe ich öfter mal.
Ich habe dafür auch echt keine Lösung parat. Ich weiß genau, von was du sprichst, aber ich glaube, die Lösung gibt es auch nicht.
Wir haben bei Pulsmacher mal diesen Claim, dass wir großartige Momente schaffen wollen. Das ist unser Anspruch. Wir wollen aus allem einen großartigen Moment machen. Das betrifft, wenn ich in die Agentur reinlaufe, das betrifft, wenn ich in die Bibliothek reinlaufe bei uns, wenn ich einen Kaffee hole. Das muss alles ein großartiger Moment sein. Und da fängt ja schon die Interpretation an. Was ist eigentlich ein großartiger Moment und wie großartig muss der noch werden? Also das ist so... Fuck, reicht nicht ein kleiner, großartiger Moment, muss der noch größer werden?
Das ja, die Frage ist ja, und das finde ich super interessant eigentlich, die Frage ist ja sozusagen, entsteht der großartige Moment außen oder innen? Weißt du, was ich meine? Und ihr als Agentur seid eigentlich die Dienstleister dafür, den großartigen Moment außen herzustellen. Wir als Menschen müssen den aber in uns herstellen.
Genau.
Weißt du, und da ist auch wieder die Grenze zwischen sozusagen Ego und Sachlichkeit, weil das Sachliche ist im Grunde das Äußere. Und das Ich-hafte ist logischerweise in uns. Und deswegen eigentlich überspannend, weil ihr seid ja ganz genau, wir weisen sozusagen ganz genau auf zwei verschiedenen Seiten auf eine Art, wobei eigentlich auf der gleichen, weil ich schaffe ja auch Musik oder wir schaffen Musik, die in Leuten was machen soll, so. Aber damit arbeiten wir alle, mit diesem Hin und Her, so. Also wir suchen was in uns, du suchst ein Konzept und sagst, okay, wie erschaffe ich jetzt diesen für mich in mir großartigen Moment zu übersetzen, so, dass ich ihn auf eine Bühne bringen kann, in eine Event-Location bringen kann, damit andere Leute den nachvollziehen können.
Es ist eigentlich total unterschiedlich und trotzdem genau das Gleiche. Ne? Also Jens macht mit einem Konzept ein Projekt für Menschen und erzeugt Gefühle und wir schreiben Songs und machen verrückt. Ich finde es immer wieder ganz spannend, mit dem Jens über solche Dinge zu sprechen, so mal aus Agentursicht. Das tut mir als Musiker total gut, weil die natürlich mit so vielen Mitarbeitern auch irgendwie Richtlinien brauchen oder weißt du, also da sind Projekte, werden geplant. Es gibt Projektmanagement. Ja. Jetzt, wenn du alleine am Computer hockst, gibt es gar nichts.
Schlecht ist oft eigentlich.
Ja, genau. Ich beneide euch dafür. Also das ist so das zwischen gehen lassen, ne, und irgendwie manchmal auch so ein bisschen eine Struktur. Also manchmal wünschte ich auch jetzt mit meiner Band Abby früher oder auch mit meinem Projekt Geist, so wie du wahrscheinlich mit den Orsons, dass man abgesprochen mal so, dass es so ein paar Regeln gäbe, wie weit man geht und vielleicht auch so ein paar Strukturen, wie man ein Projekt einfach sinnvoll ohne Krieg zu Ende bringt.
Aber ich sag dir, das ist wirklich ein Reifungsprozess. Ich bin mir sicher, ihr seid da nicht so in die, du hast nicht dein erstes Unternehmen, deine ersten Mitarbeiter so geführt, sondern du hast es lernen müssen. So.
Nein, ich lerne es jeden Tag.
Eben, und bei, ich finde, das ist bei uns gerade bei den Orsons auch ein Riesenthema. So, wie wir Musik machen wollen, das wissen wir schon lang. Das ist eine Sache so. Aber so der Umgang miteinander, das ist, also würde ich sagen, es macht viel mehr Prozente aus am Ende, ob du als Band oder Projekt oder Agentur erfolgreich bist, als wirklich nur der kreative Output am Ende. Weißt?
Absolut.
Also schau mal, wie viele Künstler, Bands und meinetwegen auch Agenturen es gibt, die an und für sich geil, objektiv gesehen geilen Scheiß machen, die aber einfach nie vom Fleck kommen, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu zerfleischen oder irgendwie ihre Psyche nicht auf die Reihe kriegen, einfach weil sie keine vernünftigen Muster entwickeln, keine Struktur entwickeln, um um dem Sturm irgendwie sich entgegenzustellen. So, ne?
Und keine Disziplin haben.
Disziplin ist auch ein wichtiges Thema.
Guru hat mal gesagt, Discipline is a weapon.
You Wer hat das gesagt?
Guru.
Guru.
Ja.
Guru. Der?
Gangster.
Guru. Ach, Guru. Ja, Guru. Okay.
Discipline is a weapon. Use it.
Ja,
oder I use it a lot, sagt er. Und das ist richtig. Also Disziplin ist, finde ich, brutal wichtig. Pünktlich zu sein, rechtzeitig abzugeben, da zu sein, verbindlich zu sein. Und da haben
wir im besten Fall auch aus dem Prozess lernen. Das hatte ich nämlich so oft, dass man immer wieder den verfickten selben Fehler macht.
Ja.
So. Und immer wenn du den erreicht hast, du machst ihn schon wieder, denkst du, sag mal, bin ich eigentlich blöd im Kopf? Das habe ich doch, das vor einem Jahr stand ich da und war genau da.
Ja.
Und das ging dann schon bei mir tatsächlich, also vielleicht bin ich einfach nicht die hellste. Nein, aber das ging echt so 3-4 Mal in der Wiederholung, bis ich dann irgendwann mich hingehockt habe und auch irgendwie mit Freunden und gesagt habe, hey, hör mal zu.
Wie mache ich das besser?
Wenn wir jetzt noch einmal an diesen Punkt kommen, dann ohrfeige ich uns aber alle. Das kann, also wir sind ja alle keine Blödmänner, so. Unfassbar.
Ja, es ist, man verliert sich in seinen Wegen, ja, das ist schon
so. Aber das ist ein spannendes Thema. Wie kriegt man halt Struktur auch in, also sinnvolle Struktur in Kunst?
Wie macht ihr das? Ihr seid die Strukturisten.
Ach, hör mal auf.
Jetzt kommen wir, jetzt erzähl doch mal
einen. Nicht über
Projekte. Komm, wir wollen was von dir lernen. Der Henne hat es gerade gesagt, jetzt lass uns doch mal lernen, Alter.
Ihr könnt bei mir gerne ein Seminar buchen.
Wir machen Praktikum, Alter.
Wir machen Praktikum.
Ja, stell mal vor, wie geil das wäre. Wir ruinieren deine Firma, ist 3 Tagen, Dicker, kein Problem, Alter. Kundenmeeting mit uns beiden, Alter. So, jetzt sind hallo.
Was willst du hier?
Praktikantur und Henne.
Genau, hier sind sie.
Aber wir hätten Spaß. Lasst uns über Musik reden, Jungs. Gibt es in letzter Zeit...
Ich will über Struktur reden, jetzt kurz ein bisschen Struktur.
Muss ich morgen wieder.
Jetzt komm, jetzt erzähl mal kurz, wie du dich... Also, ich möchte mal ein Szenario wissen. Also, sagen wir mal, ich bin jetzt Großkunde...
Bist du?
Ich bin Großkunde namens... Ich mache ein Auto und ich bin... meine Firma heißt Menz. Der Mercedes-Menz, eine große Autofirma kommt zu dir und sagt, ich möchte jetzt gern einen Rasenmäher verkaufen.
Mhm.
Wir machen jetzt einen Rasenmäher und wir brauchen jetzt ein Gefühl.
Mhm.
Wie verbinde ich jetzt den Rasenmäher mit meinem Kern, meinem Kernprodukt und was für ein Gefühl braucht ein Rasenmäher? Was ist jetzt dein
komm. Es ist eigentlich ganz einfach, die allererste Frage ist immer die Frage des Warums.
Okay.
Also ich muss einen Kern, warum macht ihr das? Warum baut ihr den Rasenmäher? Und wenn die mir sagen, die machen es aus Kohlegründen, dann muss ich einen Weg finden, Kohle zu machen, aber dann kommt nichts Gutes bei raus. Und es muss, dieses Warum muss schon eine Begründung haben. Und das ist das allererste, was ich immer tue, immer mit diesem Warum anzufangen. Warum macht ihr das? Warum braucht ihr das überhaupt? Vielleicht sage ich dann auch, ihr braucht keine Kampagne für den Rasenmäher, weil wir den Rasenmäher ins Auto reinlegen. Keine Ahnung, aber dieses Warum ist die Kernfrage bei allem, was wir tun. Und wenn ich das weiß, dann kann ich die Antworten drauf geben und kann die Antworten entsprechend ummünzen in irgendwelchen Marketing-Tools. So. Und dann gibt es erstmal einen Kreativprozess. Oft setzen wir uns auch mit Künstlern gemeinsam zusammen. Das können Musiker sein, das können bildende Künstler sein, die bei uns mit im Team sind oder als Teamplayer mit eingekauft werden, um dann neue Denkweisen, neue Ideen zu kreieren. Und dann, wenn die Idee langsam gebärt, dann gibt es einen Prozessplan oder einen Projektplan, wo klar ist, ab dem Punkt übernimmt die Grafik, da kommt der Text rein, da kommt nochmal eine Strategie mit rein etc. Und dann hat man entsprechend Zeit, ein Konzept auszuarbeiten und dann wird präsentiert.
Geil.
Ja, macht Spaß, so, macht
hier
Spaß.
Brauchen wir.
Gibt es für euch in letzter Zeit Alben, die euch wirklich gefesselt haben? So in jüngster Vergangenheit irgendwelche?
Also Platten, generell gute
Platten, also gut sind wahrscheinlich ganz, ganz viele, die rauskommen, aber die euch selber ergriffen haben.
Ja, also...
Willst du anfangen?
Ja, also generell, ich muss teilweise mir ganz bewusst Zeit nehmen, um Musik zu hören. Das mal in erster Linie, weil irgendwie, ich habe so viele Freunde, die eben in Büros arbeiten und da immer alles Neues kennen und alles total, und hast du das nicht gehört? Das Problem ist, mein Beruf ist ja, dass ich den ganzen Tag gezwungenermaßen sowieso schon Musik hören. Also wann soll ich Musik hören? Das heißt, wenn ich nach, sagen wir mal, 10 Stunden Musik hören, aus dem Studio nach Hause komme, ist es manchmal eine Überwindung, dann mich wieder hinzusetzen und wieder Musik zu hören. Manchmal will ich einfach nichts, dann will ich einfach glotzen oder einfach auch mal Stille. Aber ich gucke eben immer, dass ich, also auch so in einem Gespräch wie jetzt irgendwie, ich treffe mich immer mal wieder mit Freunden und will dann Tipps haben, weil ich kann selber quasi diese Suche nach neuer Musik, die manchmal schaffe ich es einfach zeitlich nicht. Und in letzter Zeit habe ich, du vielleicht auch, Tour irgendwie, oder wir alle drei, ein bisschen zu kämpfen, weil sich doch Musik nochmal drastisch geändert hat und es relativ viel sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr gerastert klingt für mich irgendwie. Also es gibt ganz klare Soundbilder und ich versuche mich da auch immer wieder reinzudenken, aber ich habe Musik immer so geliebt wegen Überraschungen. Immer wenn ein neues Album rauskam, mit dem ich nicht gerechnet habe, ein neues Soundbild, bin ich ausgerastet und war maximal neidisch, aber gleichermaßen auch maximal motiviert.
Ja.
Wieder die Idee von Kunst ist ja nicht, das Wiederholen zu machen, sondern irgendwie den Bock nochmal abzuschießen. So. Ja. Und da fehlt es mir gerade ein bisschen an Input. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig gehört. Aber generell bin ich auch total froh, wenn ich einen Künstler mag, eben wie was jetzt rauskam, nochmal Rye X oder so. Wenn ich eine Stimmung von einem Kerl mag oder von einer Dame und der die Stimmung dann im nächsten Album hält, freue ich mich tatsächlich drüber, obwohl ich jemand bin, der wahrscheinlich in jedem Album, wo ich mitarbeite, mit meinen Jungs irgendwie das jedes Mal komplett anders machen. Alle sagen, ihr habt euch wieder, wird dir ja auch gerne irgendwie gesagt, Tua, ne, dass man da irgendwie, wir uns immer neu erfinden. Aber manchmal finde ich es ganz schön, wenn die Leute auch ihre Farbe behalten.
Das neue Rye X Album, wir haben uns vor 3 Wochen, glaube ich, drüber unterhalten, nachdem es rauskam in der Woche. Und dann meinten wir beide so, wow, klingt dann doch wahnsinnig ähnlich zur ersten Platte.
Ja, ja,
haben uns dann kurz die Frage gestellt, ist es eigentlich falsch oder richtig? Weil eigentlich ist es ja schön, wenn es weitergeht und wenn es kann ja so nach klingen. Und dann nach einem weiteren Hören, und ich habe es, glaube ich, mittlerweile 20 Mal gehört, das Album, ist es doch ganz anders. Es ist elektronischer geworden, es ist positiver teilweise geworden, es ist textlich nochmal eine Nummer tiefer geworden, finde ich ein wunderschönes Album, das aktuelle Rye X Album. Wir waren jetzt auch eingeladen auf ein Konzert in der Music Hall, wie heißt
Verdi.
Verdi Music Hall. Was für ein Platz. Ich stand mitten auf dem Mercedes-Platz gegenüber von der Mercedes-Benz Arena.
Die haben doch da dieses neue, dieses ganze neue Stadtpunkt.
Eine komplette Stadt. Ich bin da ausgestiegen und dachte, ich bin in Tokio. Überall flimmern riesen Bildschirme, überall Mercedes-Werbung. Ich bin ja froh, dass es Sponsoren gibt, die Kultur ein Stück weit auch fördern. Die brauchen wir auch. Aber das war echt ein kompletter Fantasieplatz. Hat mit Berlin jetzt nichts mehr zu tun gehabt, gefühlt. Aber das Konzert war wunderschön, extrem emotionsreich, extrem schön, unglaublich
toll. Rye extrem emotionsreich.
Rye extrem.
Okay, warte kurz, an dieser Stelle musst du nachher so einen Gunshot reinbringen, warte. Warte, ich sag nochmal Rye extrem und dann Rye extrem. Danke, Mann.
Geil.
Das ist auf jeden Fall der Kackwitz des Podcasts. Ich fand's geil, was du gesagt hast, oder weil, guck mal, bei mir... wenn man mich fragt, so hast du zurzeit ein Album, dann und ich das dann länger überdenke, dann merke ich, dass ich nie wirklich auf der Suche nach einem Song oder einem Album bin, sondern ein bisschen, wie du es oder ihr beide gerade auch gesagt habt, eher nach der Temperatur oder nach der Zusammensetzung von einem Artist. Und das passiert so jedes Jahr vielleicht ein, maximal zweimal, dass sowas aufpoppt und dann bin ich der größte Fan.
Weißt? Ist wirklich ein, zweimal, würde ich bei mir auch sagen.
Also und das ist schon, und ich finde, der Threshold ist schon höher als früher. Deswegen, ich weiß auch, was du meinst mit der Gerassertheit und Gleichförmigkeit, aber ich denke, das ist eine Frage der Kanäle. Ne? Also,
absolut.
Wir sind hier bei unseren Freunden, die da natürlich eine Modus Mio Playliste haben und die Modus Mio Playliste, die überragt halt alles andere und die klingt halt ganz genau gleich und das ist einfach systemisch so und ist auch so halt einfach, so funktioniert es, aber es ist eine Sache der Konfiguration und ich glaube, da muss man sich irgendwie gerade als Professioneller auch Systeme zurechtlegen, die daran vorbeigehen und das mache ich ganz bewusst so, ich versuche auf ganz vielen verschiedenen Wegen irgendwie Musik zu hören und zu konsumieren, weil ich glaube, dass die Open-Mindedness zentral ist fürs Arbeiten.
Auf jeden Fall.
Also so, und dazu gehört halt der Input genauso viel wie der Output. Und wenn man so, weißt du, wenn du die ganze Zeit Bizeps trainierst, dann braucht man sich nicht wundern, dass man irgendwann ganz schmale Beine hat. Ja. So wie sich irgendwie. Und irgendwie das, also so das Musikhören ist manchmal auch so der Leg Day des Kreativschaffens.
Aber hast du da Sachen, wo du empfehlen würdest? Also wo ziehst du das her? Also ich würde sagen, Freunde. Da habe ich einfach extrem gute Forscher um mich rum und bin da auch sehr dankbar, wenn ich, wie gesagt, es kostet Zeit. Ne? Es ist ein Aufwand, auch gute Dinge zu finden. Wo suchst du da oder was machst du?
Super breit. Also ich habe auch so Vertrauenspersonen, denen ich irgendwann mal gesagt habe, hey, schick mir alles, was du anhörst, will ich sofort auch haben, weil du hast es verstanden. Irgendwie so, das ist eine Sache. Und dann natürlich, Alter, Spotify kannst du konfigurieren, du kannst Hypem konfigurieren, du kannst andere Streaming-Dienste konfigurieren. Ich habe ganz viele Soundcloud, verschiedene Wege, so, die man gehen kann irgendwie. Und ich versuche es eigentlich jeden Tag irgendwann mal.
Ist es so ein Stück Zeit, was du dir rausnimmst, wie eine Zeitung lesen?
Ja, immer wenn ich wohin fahre.
Okay.
Also ich versuche morgens, gegen früher am Tag, versuche ich Sachen zu hören, also Musikzeug zu hören, weil ich da inspiriert und abends höre ich mir so Philosophie und Psychologie und so Zeug an. Tatsächlich, also in der Badewanne, das ist ein Scheiß. Geil, ja, voll. Irgendwie, weil ich denke, so der Input ist halt so, klar, das, was du reintust, das diktiert, wie du dich fühlst und das diktiert, was du machst. So, ne? Ja. Aber ohne jetzt hier den Lehrer spielen zu wollen und so ausschweifend zu erzählen.
Spannend.
Ich meinte die Künstler, weil du konkret gefragt hast, mir ging's mit Rosalía, so. Kennt ihr die?
Ja, die ist auch beim James Blake Album mit drauf.
Ja, und die kam letztes Jahr so, ich glaube letztes Jahr war das, kam das so in mein Leben irgendwie mit und ich bin verrückt geworden, Alter. Und die ist wieder so ein Kandidat, wo, weißt du, wo es einfach irgendwie stimmt und mir der Song schon fast egal ist. Einfach alles, was die rausbringt, ist geil.
Ja.
So, und es ist nicht jetzt jedes mein Lieblingslied und nicht alles höre ich tausendmal an, aber ich unterschreibe einfach alles, was sie macht bis jetzt, weil ich sage, Alter, das ist so, das hat so alle Checklist-Punkte, dass ich gar nicht erst mehr auf Checklist-Punkte achte. Weißt du, was ich meine? Die sind so gegeben, dass ich gar nicht mehr eine Checkliste aufmache. So. Und wenn ich sie aufmachen würde, dann würde ich sagen, okay, pass auf, die bringt unfassbar eigene, also eine ganz große Eigenart mit sich. Die fußt auf einer Herkunft, auf einer ganzen Kultur, die sie so ganz pur mitbringt, weißt du? Also das ist ja dieses spanische Flamenco-Ding und sie verkörpert es voll geil. Sie kann das einfach super gut, was sie macht und ist irgendwie aber lang nicht da gewesen. Ja. Sie übersetzt diesen unfassbar reichen Schatz in 2019, weißt du, da sind 808-Drums drunter und es ballert ohne Ende und es ist total experimentell, manchmal mit irgendwelchen Motorrad-Sounds und völlig wahnsinnige Musik eigentlich, weißt du, wo bei unseren Freunden von Universal wahrscheinlich irgendwie die Hüte wegfliegen würden. So, wollt ihr mich verarschen, was soll das sein? Und die so, ja, mal ein drittes Single, Alter, was ist los? So, weißt? Und das finde ich halt, das ist einfach geil so und dann... Man drückt sie auch an jeder anderen Stelle irgendwie die richtigen Knöpfe.
Ja,
also die Videos sehen geil aus. Mhm. Sie ist einfach eine smarte, coole Person, wirkt total humble so und ist trotzdem selbstbewusst, weißt du. Das ist echt, das ist wirklich großartig. Und dann weißt du, wie sie sich auch durch das Ding bewegt, mit wem sie sich affiliert und was sie einfach auslässt. Mhm. So.
Voll.
Das ist so macht man irgendwie einen großartigen Weltstar, finde ich so. Ja. Das war wieder so ein Moment bei mir. Ryax finde ich auch sehr geil, finde ich auch toll, verfolge schon seit Jahren. Holt mich nicht ganz so ab, wie Rosalia. Mhm. Und das ist aber nur eine Geschmackssache.
Also ich sage auch immer eine Farblichkeit. Ne? Das eine ist dunkelblau, das andere ist dunkelgrün. Und das ist so, das ist die, den einen triffst, den anderen nicht. Aber
die aktuelle James Blake.
Genau, interessant, dass du das sagst. Ja. Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Da finde ich nämlich, da kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast mit den Veränderungen. Mhm. Das fand ich auch mega spannend und ich liebe das Album und ich liebe James Blake. Ich finde den Wahnsinn. Mhm. Der ging mir ein paar Jahre vorher so, dass ich gesagt habe, okay, mir fliegt das Gehirn aus den Augen.
Ja, das war auch sowas.
Ich muss aufhören.
Neu und geiler als alle anderen erstmal.
Viel geiler, ja, voll. Da ist mir auch alles, da hat alles aufgehört in mir zu leben und ist neu geboren worden.
Ja, voll.
Das passiert dann so und genau. Und der hat ja halt bei der Platte irgendwie eine ganz neue Temperatur für sich erfunden und ich fand's voll geil. Mhm. Und das ist für mich ein total spannender Moment, weil der hat so eine klare, klar geschärfte DNA in seiner Musik gehabt, bis jetzt, über drei Alben oder drei Alben.
Mhm. Vier.
Vier sogar.
Vier, ja.
Sorry. Das ist jetzt das vierte, oder?
Ja.
Ja, also dann über drei Alben bis dahin plus die EPs, die er am Anfang gemacht hat, war das so ein gerastertes, klar abgestecktes Ding, irgendwie wo man wusste, was man kriegt und was total geil war und in sich trotzdem mega spannend und so. Und dann kommt der und auf einmal sind viel mehr Dur-Akkorde drauf.
Ja.
Das Tempo ist anders. Ja. Und der macht richtig so, der zapft ganz andere Quellen an.
Ich hatte aber das Gefühl, bei der letzten Platte, The Color and Anything, da war er nicht so on point. Also das Album habe ich nicht gefeiert. Das war so, aber ich glaube, es war so das berühmte Zwischenschritt zu dem, was er jetzt macht. Und es war wahrscheinlich für ihn künstlerisch auch notwendig, sowas rauszuknallen. Mhm. Aber das ist so eine Platte, die habe ich gehört, 2, 3, 4 Mal und dann war sie weg. Overgrown habe ich 4 Millionen Mal gehört.
Bestes Album der Welt.
Auf jeden Fall. Und wir hatten es auch mal davon, ist es schon sein Zenit gewesen? Es mag sein Zenit gewesen sein, was auch vollkommen okay ist, weil es einfach so überstrahlt. Aber das neue Album ist jetzt auch schon unfassbar. Nach den ersten 2, 3 Mal hören. Es hat ein bisschen länger gebraucht wie Overgrown, weil es nicht ganz so in sich geschlossen ist. Gerade diese Feature-Gäste machen doch eine ganz andere Couleur. Rosalie haben wir gerade gesprochen. Travis Scott ist, glaube ich, mit drauf. Mhm, ja. Andrew 3350.000 ist mit drauf.
Ungefähr mein Lieblingssong. Ja, sobald diese Stimme loslegt, also ist es schon immer ein Trigger für mich.
Dennoch ist es so unfassbar schön und greift dich auch und lässt dich nicht los. Also das ist echt so ein...
Ich finde, er hat halt er macht mehr Songwriting.
Ja.
Das vergisst man immer, dass diese früheren James Blake Sachen, also auch bei Overgrown, dass es so ein dekonstruktivistisches Zeug war. So, weißt du, es waren manchmal 4 Zeilen, Alter, und dann war das ein Song. Und die 4 Zeilen kamen halt 16 Mal und irgendwie alles ist passiert unten drunter, aber das war halt kein Songwriting. Mhm. Also oder schon, aber halt kein
klassisches. Nee, es hat eine Stimmung. Er hat eine Stimmung.
Da war viel mehr elektronischer Künstler als Songwriter. Und jetzt hat er halt sagt er ja auch in Interviews so, hey, ich bin einfach, hab mich verliebt und hatte Bock, darüber Musik zu machen. Und das finde ich halt einen spannenden Moment für mich, weil ich bin schon immer auf dem Film, dass ich ganz krass suche, was geht eigentlich bei mir ab, was ist meine Emotion, dann versuche ich die nachzufühlen bis zum geht nicht mehr, also mich reinzulassen, weißt du, wie so ein Schauspieler, ich bin ein bisschen traurig, okay, ich bin jetzt der traurigste Mensch der ganzen verfickten Welt für diesen Song.
Ja.
Und dann versuche ich nachzufühlen, was ist denn diese Traurigkeit, wo kommt die her? Und wenn ich das dann weiß, dann gehe ich in die Bücher und sage, okay, was ist das Prinzip?
Ja, weißt du?
Also genau, ich sage, ich werde verrückt mit Perfektionismus, dann arbeite ich mich erstmal daran ab, was das ist bei mir.
Mhm.
Und wenn ich das weiß, dann gehe ich in die Bücher und sage, was ist Perfektionismus eigentlich? Und dann gebe ich mir, weißt du, eine Abhandlung und einen Podcast und so weiter und so fort und versuche wie so ein Bibliothekar das ganze Wissen zusammenzubringen. Und dann fange ich an, einen Beat zu machen. Und dann schlage ich 95% von all dem Wissen wieder weg, weil das alles da nicht reingehört. Hm. Ja, und wenn ich Glück habe, dann treffe ich das Richtige. Ja. Und wenn es verkackt, dann sage ich die falschen Sachen und dann war es der Song noch nicht so. Aber das ist das Prinzip. Und deswegen hat mich diese James Blake-Platte umso mehr abgeholt, weil ich merke dasselbe bei ihm auch, dass
er schreibt jetzt Songs
auf dem Weg irgendwie ist. So. Und das finde ich halt natürlich dann,
ich habe vorher ganz kurz einfach so völlig bescheuert, weil das weiß natürlich keiner, den Wörle ins Spiel geworfen, wegen dieser Party, wo wir uns
Nico
irgendwie
getroffen haben. Starfotograf Nico Wörle.
Mein 30. und den kennt keiner. Wir stellen ihn kurz vor, er ist Starfotograf. Gut.
Er ist Starfotograf.
Starfotograf Nico Wörle hat, ist ein Freund von uns allen dreien.
Ja.
Und der ist, also in erster Linie ist er der geilste Typ der Welt.
Er ist einer der geilsten Typen der Welt.
Außerdem ist er natürlich noch der geilste Fotograf der Welt.
Das auch.
Und der hat für die Leute draußen, die jetzt irgendwie ab und zu mal verfolgen, was wir drei da machen, der hat mit jedem von uns schon mal irgendwann gearbeitet, glaube ich.
Mit mir leider noch nicht, aber hoffentlich.
Okay. Hat er auch mit, ja klar.
Bei mir hat er voll viel, bei mir und auch bei den Orsons hat er mehrere Artworks geschossen.
Ja.
Und war an Videos beteiligt und so. Also der, genau, der kann sein Handwerk sehr, sehr gut. Und jetzt aktuell ist er auf Pan-Amerika.
Er hat er, also Tour. Hart gesagt, er hat sich erstmal vom Taxi überfahren lassen. Hat
ja, das war ja auch ein guter Move.
Innerhalb von 3 Monaten, also der war komplett hinüber, innerhalb von 3 Monaten wieder hochtrainiert, weil er ist eigentlich hobbymäßig, ich würde aber sagen schon fast professionell, Bergsteiger eigentlich. Ja. Und,
ach genau, der ist mega Sport. Wir müssen jetzt kurz mal gucken, dass wir ein Bild zeichnen.
Ja, von ja, voll. Ne?
Also Wörle ist Anfang 30, kommt auch aus Stuttgart.
Wunderschön.
Genau, ist so,
ist wunderschön.
Ist so ein surferartiger Typ. Und was er auch macht, er ist professionell darin, sich selber kaputt zu machen.
Ja,
das ist etwas, wo ja. ich habe schon mit ihm diskutiert. Digga, versuchst du dich umzubringen? Weil ich habe ihm die Frage schon öfter gestellt, weil ein ganz normaler Vorgang im Leben eines jeden, der mit Wörle zu tun hat, ist, Wörle war wieder in irgendeinem Urlaub. Ja, ich war Bungee-Jumping mit und ich habe mir jetzt Bein gebrochen. Das ist so der kleinste Move. So, ja. Aber es gibt ja auch diese anderen, so hey, ich habe mir schier das Genick gebrochen oder ich bin schier verhungert oder hier, ich habe mir in den Arm geschnitten.
Der ist Outdoor, der ist eigentlich Profi. Bergsteiger einfach.
Profi-Bergsteiger und der müsste eigentlich Reiseblogger sein, denke ich gerade. Warum ist der nicht Reiseblogger?
Ist übrigens auch. Also es gibt einen wunderschönen Blog, der ist wrool.org. Das ist sein Reiseblog oder der jüngste Reiseblog und auf Instagram w.r.o.o.l kann man den Jungs folgen. Super schöne Bilder. Ich glaube, die haben einen Fotografen dabei. Der wirklich gute Fotos macht.
Noch ein Schussgeräusch bitte nochmal.
Und es sind super schöne Bilder und super schöne Texte, also zieht euch das wirklich rein. Ich will noch einen Satz zur Musik sagen, bevor wir es vergessen. Es gibt natürlich auch eine Playlist zu diesem Podcast, die Playlist heißt It's All About, It's All About.
Yeah.
Und da werden wir die Songs reinknallen, von denen wir heute sprechen. Wir werden ein paar Tipps abgeben, wo wir denken, es ist gute Musik, es macht Spaß zu hören, es macht Spaß zu entdecken. Wir wollen unseren Zuhörern ein bisschen was zum Entdecken auch geben, was zum Reinforschen und freuen uns natürlich auch, wenn wir Inspirationen kriegen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Man kann uns auf Instagram folgen, It's All About, auf Facebook, It's All About, dann unsere wahnsinnig tolle Website, itsallabout.eu.
Wenn du noch einmal It's All About sagst, flipp ich aus.
Ich muss sagen, ich liebe es, dass es nicht mehr itsallabout.de ging, sondern nein, gebt euch das mal. Unsere Website heißt itsallabout.eu und ist es nicht alles, geht es nicht nur um Europa. Ist auch ein ganz wichtiges Punkt. Also ich finde es ist wirklich, es geht um Europa, aber das besprechen wir ein anderes Mal, Europa. Also da gibt es alles Mögliche, da kann man uns auch Feedback geben, da kann man uns auch Musik empfehlen etc. pp. Das wollte ich mal zwischendrin mal ein bisschen schön als Eigenwerbung reinknallen.
Ich habe jetzt gerade getriggert von deiner Ansage, dass es auch Musik gibt, also weißt du, habe ich gerade gedacht, ich mache mal hier meine Playlisten auf und schaue, ob mich irgendwas anbrüllt, was ich in den letzten Tagen gehört habe. Und deswegen müsst ihr euch jetzt eine Minute über was anderes unterhalten, während ich hier in meine
Bibliothek gehe. Wir reden einfach über, wir haben uns einen Film gemeinsam angeschaut. Wir haben uns gesagt, jedes Mal besprechen wir irgendein Thema, das wir uns gemeinsam vorher anschauen, ein Buch, das wir lesen, eine Serie, die wir schauen oder einen Film. Und da Fatih Akin einen neuen Film rausgebracht hat, der Goldene Handschuh, haben wir gedacht, wir tun uns das unabhängig voneinander an. Ich habe mir den Film angeschaut. Henne
hat Jens gedacht und hat gesagt, geh dir den auch mal anschauen.
Dann hat Henne ihn 5 Tage später sich angeschaut und hat mir eine wirre WhatsApp geschrieben. Henne, was ist das für ein Film? Der Goldene Handschuh.
Also ich muss echt sagen, das ist unfassbar gut gemacht. Also ich bin, also gut gemacht, ich will es noch viel explosiver ausdrücken. Irgendwie, ich will aber nicht immer geil sagen. Nee, das ist wirklich, also sowas habe ich selten gesehen. Ich finde es sensationell, aber der hat mich echt an meine Grenzen gebracht. Mhm. Also ich dachte in der Mitte wirklich, ich muss rausgehen. Mhm. Weil es gab ja gar keine Szenen, die so schlimm waren, aber diese Soundmischung zu diesen Teilbildern, also man hat ja immer nur, er hat auch, glaube ich, in einem Interview, was ich gesehen habe, gesagt, er hat versucht, dass man das im Kopf immer selber zusammensetzen muss.
Muss man.
Und wenn man das dann zusammensetzt, dann macht es dich echt kaputt, ey. Also es war an Brutalität für mich kaum zu übertreffen, aber auch halt genial.
Also man wird dazu gezwungen, das im Kopf zusammenzusetzen und das ist das Krasse an dem Film. Und wir haben im Vorfeld viele Kritiken gelesen und der wird leider Gottes sehr, sehr oft zerredet, der Film. So schlecht ist er nicht. Ist auch kein Splatterfilm.
Nee, ich finde ihn saugut. Er
ist wirklich verdammt gut gemacht und herausragend ist Jonas Dassler als Hauptdarsteller. Also es ist unfassbar, wie der diese Rolle spielt.
Wie die den auch hingekriegt haben. Ja,
das ist unglaublich. Typ ist 22 Jahre alt gewesen bei den Dreharbeiten und sieht so durchlebt und kaputt aus. Also unfassbar. Und an sich, das Cast ist bis auf wenige Ausnahmen wirklich fantastisch, unglaublich gute Schauspieler, vor allem die Frauen
sind auch
brutal. Man muss kurz ausholen, es geht um einen Serienmörder in den 70ern in St. Pauli, den es wirklich gegeben hat. Der Film basiert auf das Buch von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh, ein wirklich großartiges Buch, muss man gelesen haben. Fantastisch, auch da sehr explizite Gewalt und Sexdarstellungen, die wirklich an die Grenzen gehen. Also es ist ein guter Film geworden. Ich würde nicht sagen großer Film, weil mir vom Storytelling ein bisschen was gefehlt hat. Aber krass, also wirklich krass. Auch ähnlich wie wir hatten es vorher, viel von Musik. Es hinterlässt ein Gefühl. Es lässt dich nicht kalt. Du gehst nicht aus dem Kino raus und sagst, oh, jetzt habe ich halt mich irgendwie anderthalb Stunden unterhalten lassen, sondern du gehst aus dem Kino raus mit einem echten Schlag in den Magen.
Nee, mir war richtig schlecht, aber stundenlang. Ja. Ich war so, hatte es auf einen Sonntag auf 17 Uhr geplant oder so richtig schön die Rentnervorstellung und ich glaube, wir waren bis 23 Uhr, war mir einfach kotzübel danach. Aber also das Gefühl hat er erzeugt, unglaublich.
Und ein schöner Soundtrack, auch wenn es nur alte Originalschlager sind, das ist wirklich geil. Schön. Und am Ende, letzter Song ist dann das deutsche Cover von Seasons in the Sun. Wir waren jung, wir waren frei.
Das hat mich auch überrascht.
Voll schöner Song. Ich weiß gerade gar nicht, von wem der ist, aber wir hauen den auf die Playlist. Das ist ein total super schöner Song. Ja, das ist Der goldene Handschuh. Also wir würden jetzt nicht wirklich die Empfehlung rausgeben, dass sich jeder anschauen soll, weil ich glaube,
das ist eine Entscheidung, die jeder für sich
selbst treffen muss. Die muss es für sich selber treffen und sagt nicht, wir haben euch nicht gewarnt.
Ja.
So, Tour, hast du jetzt in deinem Handy was Spannendes gefunden?
Eine Künstlerin, die ich gerne mag, die in letzter Zeit mir öfter untergekommen ist, die heißt Sabrina Claudio. Okay?
Okay.
Und mit der ist es so, das hat nicht ganz so eine stark eigenartige DNA, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Rosalía hatte oder wie James Blake hatte oder hat, ja, oder auch Ryex und so. Also es ist nicht ganz so anders als der Rest. Ist es mein Handy, das hier so
fischelt? Wahrscheinlich, ja, meint es auch. Ja.
Ibims. Ibims, der Typ, der den Slang 2 Jahre zu spät benutzt. Nee, auf jeden Fall, hier, Sabrina Claudio. Genau, da ist nicht ganz so viel Eigenartigkeit dabei, aber es ist trotzdem eine durchgängige Temperatur, die so, ich sag mal, Sade.
Oh,
wow. Warte, wow. Ganz so krass und auch nicht. Wow. Also es ist auf jeden Fall Musik
zu der Beatles.
Aus Sade und Scooter. Geil.
Ich liebe sie.
Deine Platte kommt am 22. März raus.
Genau.
Genau, und dann gehst du auf kleine Clubtour, die komplett ausverkauft ist. Natürlich innerhalb von Stunden und 2-3 Tagen war die ganze Tour ausverkauft. Ich bin froh, noch Karten ergattert zu haben. Freue mich auch tierisch drauf.
Du kriegst von mir 5 Minuten vorher eine SMS.
Er kauft doch immer so Karten. Ich finde, so komm doch einfach rum.
Ich sag's, ich hab's wieder vergessen. Geil.
Dann gehst du mit Max auf kleine Festivaltour oder größere Festivaltour?
Nee, ich spiele nur einen Gig, aber ich spiele ganz viele geile Festivals.
Du spielst Mega-Festivals. Ich habe mich sehr gefreut auf mein Stammfestival. Aufs Melt kommst du, da gehe ich seit Jahren hin. Da werden wir gemeinsam feiern. Das wird super schön. Du spielst auch die Woche davor auf dem gleichen Gelände. Wie heißt es? Auf dem Splash-Festival spielst du viele Festivals, spielst du selber. Dann gibt es die große Tour im Dezember, unter anderem am 14. Dezember im Funkhaus. Das finde ich ja unfassbar. Also dieses Funkhaus, schön, der heilige Gral für Musiker, wie ich finde. Jedes Konzert, das ich bisher da gesehen habe, war so, wow.
Und dann halt meins.
Und dann halt der heilige Gral der Musik im heiligen Gral der Tour. Musik. Das ist quasi.
Die Shows waren alle geil und Tour war auch mal da.
Ich glaube, danach durfte. Ja, aber danach müssen sie das Funkhaus abreißen, weil was soll da noch kommen?
Also, ja, okay.
Mega, also ganz toll.
Ja, vielen Dank für die Lorbeeren, Vorbeeren sozusagen.
Vorbeeren.
Wieder ein Schuss. Ah. Hier fliegen Ding. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich war vor ein paar Tagen da und habe im Funkhaus was anderes gemacht und habe mir den Saal nochmal angeguckt, wo ich schon mal war, als wir Max Herres unplugged, durfte ich da auch mal schon dem beiwohnen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Location und das kann eigentlich nur geil werden.
Ja.
Das ist halt vibig und so. Und das im Grunde genommen genau so ein Ort, weißt du, wo man so sagt, okay, hier stellt man jetzt Musik hin. Hier kommen Leute hin, weil die Bock haben, dass die Akustik geil ist und alles irgendwie so. Das heißt, Ja, das ist eigentlich so ein perfekter Moment, hoffentlich.
Genau, und ich glaube auch, es ist so der perfekte Ort für dich. Oben thront dann die Orgel von Nils Frahm, die er gebaut hat für diesen Ort. Also es ist einfach ein, wenn ich mir einen Ort malen könnte, wo ich deine Musik gerne hören würde, wäre es wirklich dieses Funkhaus. Und deswegen freue ich mich da auch sehr, sehr drauf.
Geil, Alter.
Im Dezember.
Genau, dann schlafe ich am Tag davor schlecht und bin einfach richtig mies.
Genau.
Richtig mies auf der Bühne, vergesse alle Texte.
Es wäre auf jeden Fall der Klassiker.
Krass, Stimme weg, Alter.
Wo sind am meisten Leute, die man auch kennt, wo man eh schon am meisten Schiss hat, überhaupt verkacken, den Auftritt zu spielen und dann so einfach katastrophal.
Einfach ganz, ganz schlimm.
Ganz Konzert. Schlecht sein.
Alles Stimme weg, Erkältung davor, total Ausschlag.
Besoffen, Alter. Unsicherheitsbesäufnis. Vor der Ding.
Ja, in diesem Sinne.
Riesenspinne.
Ey, es war mega schön.
Wahnsinnig.
Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Danke euch fürs Haben.
Und jetzt trinken wir erstmal noch einen schönen Kaffee.
Den brauchen wir jetzt. Vielen Dank und habt euch
bis gut. Zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao. Tschüss.